hörst den Stressmanagement-Guru-Podcast mit Silvia Gunzilius. Schön, dass du mit dabei bist. Du bist hier genau richtig, wenn du weg von Wut, Ärger und Stress und hin zu Gelassenheit und mehr Energie möchtest. So, hallo. Heute freue ich mich auf meinen Interviewgast, den Thomas Tietze. Und der Thomas ist Mediator. Das ist ein ganz spannendes Gebiet. Freue mich, dass du da bist. Hallo, Thomas.
Hallo Silvia, ich grüße dich an diesem etwas kühlen, aber nicht ganz winterlichen Morgen.
Okay, du bist weit weg. Bei uns im Süden ist schon winterlich. Also bei uns hat es tatsächlich Schnee draußen. Man glaubt es nicht und gab es auch über Weihnachten schon. Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht wolltest du noch ein paar Worte zu dir selber sagen, zu deinem Tätigkeitsbereich.
Ja, gerne, Silvia. Ja, wie vom Namen her schon von dir genannt, Thomas Tietze. Ich bin 54 Jahre alt und bin Mediator. Und wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann sagt der eine oder andere, Mensch, bist du der mit der Klangschale? Und ich sage, nee, das sind die anderen. Das sind Meditationen. Eine ganz tolle Sache. Auch zu mir kannst du dein Kissen und deine Klangschale mitbringen. Aber bei dem, was wir machen, geht es um das selbstverantwortliche Lösen von Konflikten. Und letztendlich, die Mediation ist ja etwas, was man unter diesen alternativen Streitschlichtungs- oder Streitlösungsstrategien versteht, im Gegensatz zu Gerichten oder Schlichtungen zum Beispiel.
Wir kommen gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, natürlich, weil ich habe ein paar Fragen vorbereitet, was deinen Job betrifft. Aber ich hatte dich ja vorgewarnt, ich habe noch ein paar kleine Kennenlernfragen für dich. Welche berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, würdest du denn gerne treffen und warum, Thomas?
Also über diese Frage habe ich wirklich einige Minuten nachdenken müssen, weil es gibt da sicherlich eine ganze Menge Persönlichkeiten, sowohl aus dem positiven menschlichen Bereich als auch, ich sage mal, so einen richtigen Drecksack hätte man vielleicht auch mal sprechen wollen. Was hat ihn denn wirklich bewegt? Letztendlich aber habe ich gesagt, wenn ich heute gefragt würde, mit wem würdest du jetzt mal zu Abend essen, wenn es denn wieder erlaubt ist, das wäre der Thomas Reiter. Das ist ein ehemaliger deutscher Astronaut. Ich glaube, 95, das erste Mal mit der ESA in den Weltraum geflogen. Ich habe ihn sehr oft im Fernsehen gesehen und war immer wieder begeistert, wie dieser Mann, der ja Testpilot war, dann Astronaut war, dann Direktor bei der ESA war oder sogar noch ist, wie der sehr einfache, wie er mit einfachen Worten hochkomplizierte Sachverhalte erklären konnte, gerade aus diesem astronomisch-wissenschaftlichen Kontext heraus. Und einmal mit so einem Mann beim Abendessen mal einfach alles zu fragen, wie hat er das erlebt, wie läuft es technisch ab, das wäre wirklich eine tolle Geschichte, ja.
Du hast recht, spannende Persönlichkeit. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Ich denke, es verändert sich oder hat sich bei mir auch verändert so im Laufe der Lebensjahre. Wenn man so in die 5-mal da vorne stehen hat, dann ist es auf jeden Fall die Gesundheit. Weil klar, ohne Gesundheit ist eigentlich alles nichts. Was nutzt mir Geld oder auch Freiheit natürlich, wenn ich am Tropf hänge und noch die Maschine mich am Leben hält? Das ist, glaube ich, das Prioritärste an diesen Punkten. Zwei ist Selbstbestimmung. Selbst im Rahmen dessen, dass wir natürlich in gesellschaftlichen Normen leben, an die wir uns halten müssen, können wir doch sehr viel selber bestimmen und unser Leben ausgestalten. Und glaube ich, der dritte Punkt, und der ist nicht weniger wichtig, ist auf jeden Fall das Thema Neugier. Immer wieder neugierig zu sein auf neue Sachverhalte, auf Menschen, auf Dinge, die Wissenschaft jetzt hervorbringt oder die gesellschaftliche Forschung hervorbringt oder auf was es mal gegeben hat in der Vergangenheit. Das ist eines der dritten Dinge, für die ich dankbar bin, dass ich immer noch neugierig bin.
Schön. Geht mir auch so. Ich glaube, das hängt zusammen dann auch damit, dass man offen ist für Neues. Wenn man neugierig ist, ergibt sich das aus der Sache, ne? Und wenn man offen ist für Veränderung, ist es immer gut, weil wir müssen uns anpassen oder dürfen uns anpassen, wie auch immer. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, welche wäre das? Und ich weiß, es ist schwierig, es ist nur eine, aber es ist wirklich nur eine.
Ich denke, die klassischen Antworten wären natürlich den Hunger zum Beispiel und die Unterdrückung zu verändern. Das sind ganz wesentliche Dinge. Ich habe das mal wirklich nur auf mich bezogen, und das wäre das Thema, dass mehr Menschen in die Selbstverantwortung gehen. Ich habe so den Eindruck in meinen bisherigen Lebensjahrzehnten gewonnen, dass viele Menschen gelebt werden oder ein Leben aufoktroyiert bekommen. Mhm. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass das Potenzial, was in jedem Menschen steckt, durch Selbstverantwortung deutlich mehr rausgekitzelt werden könnte, nicht nur zugunsten der Gesellschaft, in der er lebt, sondern auch für ihn selbst. Mhm. Das wäre eine Win-Win-Situation. Also Veränderung, mehr Menschen selbstverantwortlich und damit auch selbstbewusst lebend.
Mhm. Schöner Ansatz. Thomas, gibt es einen Beruf, den sich deine Eltern für dich gewünscht hätten?
Ich glaube, Beamter werden. Also etwas sehr, sehr was Sicheres. Wir stammen ja alle, die älteren Generationen haben ja alle noch, zumindest nach die Aufbau- und Nachkriegssituation erlebt. Für die waren sicherer, aber es am besten im öffentlichen Dienst das Tollste, was das Kind haben konnte. Ja. Also Künstler, Schauspieler und Lebenskünstler oder Poet war da jetzt eher nicht vorgesehen.
Auf keinen Fall. So, und wie bist du dann zu deinem Beruf gekommen?
Ja, das Thema Mediation bin ich jetzt relativ spät zugekommen. Aber habe ja einen Hauptberuf im öffentlichen Dienst, wo ich natürlich auch mit Menschen in Kontakt stehe, auch in Konfliktsituationen mit Menschen zu tun habe. Und daraus hat sich irgendwann mal für mich die Fragestellung entwickelt, müssen es denn immer juristische Auseinandersetzungen sein, müssen es Klagen sein und ähnliche Dinge mehr. Gibt es noch eine andere Chance, Konflikte zu lösen? Oder Menschen zu befähigen, gar nicht erst in Konfliktsituationen zu kommen, beziehungsweise mit diesen besser umgehen zu können. Und da war der Weg dann in die Mediation eigentlich ein kurzer, weil Juristerei wäre genau das Gegenteil davon, sondern ich würde sagen, ich möchte mich dem Thema Mediation nähern, habe das dann über Ausbildung auch gemacht und mich dann vor einigen Jahren auch selbstständig gemacht in diesem Bereich.
Mhm. Okay, jetzt ist das ein Thema Konflikte, was natürlich auch bei mir vorkommt. Ja, im Bereich, was einem Stress macht, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass man da Konflikte hat. Ich höre oft, man schaut natürlich erst, wenn man versucht, Stress zu vermeiden oder Stress zu reduzieren, höre ich oft, dass die Leute mir sagen, okay, wenn der oder der Vorgesetzte nicht wäre oder wenn mein Chef nicht wäre mit seinen Eigentümlichkeiten, mit seiner Verhaltensweise, dann ich selber hätte ja gar kein Problem. Also das hört man wirklich oft. Aber es ist ja nun mal so, dass wir die Leute nicht wegzaubern können. Also wir müssen in irgendeiner Form, zumindest im beruflichen Bereich, wo du ja schlecht ausweichen kannst, mit diesen Leuten umgehen. Und die Frage ist ja dann immer, wie gehst du damit um? Ja, du siehst das natürlich wahrscheinlich erst mal eine Zeit lang und es stört dich, ja, irgendeine Umgehensweise. Vielleicht, wenn ich so aus meiner Vergangenheit das betrachte, ein Chef zum Beispiel, der einen regelmäßig hereingerufen hat und der einem vorher eigentlich nicht gesagt hat, um was es geht. Also ich finde es immer schon eine ganz nette Eigenschaft, wenn man sagt, Frau so und so oder Herr sowieso, kommen Sie mal bitte, wir müssten noch mal über die Messe sprechen oder irgendwie, dann hast du schon im Kopf vielleicht eine Fragestellung, die gerade aufkommen kann. Du kannst dich auch darauf vorbereiten und das war eben bei einem bestimmten Menschen in der Vergangenheit bei mir nicht so. Also er hat dich quasi im Unklaren gelassen, warum du jetzt kommen solltest. Es konnte was Positives, aber auch was Negatives sein. Er hat dir jedenfalls keine Chance gelassen, um sich darauf vorzubereiten, sondern hat dich dann wirklich direkt damit konfrontiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, also das soll jetzt nicht das klassische Beispiel sein, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich mir zu der Zeit überlegt habe, also wenn dieser Mensch nicht wäre, der Rest von der Firma, das wäre okay. Na? So, jetzt überlegst du natürlich, also es muss jetzt nicht auf diesen Fall zugeschnitten sein, aber auf was ich raus wollte, ist einfach, wenn du nun jemand hast, also als Kollegen oder als Chef und du siehst etwas, mit was du nicht klarkommst, also du hast einen Konflikt und du überlegst dir jetzt, soll ich das aussitzen oder soll ich das angehen? Das ist natürlich ein längerer Überlegungsprozess. Ja, um zu sagen auch, wie könnte ich das denn angehen? Und was rätst du dann deinen Kunden in dem Fall? Was zur Entscheidung jetzt quasi beiträgt, um zu sagen, ja, ich mache da jetzt was. Ich möchte das nicht mehr still und leise ertragen, sondern ich mache das jetzt. Ich mache jetzt irgendwas. Und was mache ich denn?
Ich glaube, dass man solche Situationen, die sehr häufig sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext vorkommen, aus verschiedenen Sichtweisen angehen kann und auch angehen sollte. Das eine ist, da gehe ich gleich auch nochmal stärker drauf ein, die eigene Betrachtungsweise. Wie nehme ich diese Situation überhaupt wahr? Das ist das eine. Wie gehe ich mit diesem Konflikt um? Was löst es bei mir aus? Was triggert, warum triggert es mich eigentlich so? Es gibt ja Situationen, die interessieren uns überhaupt nicht. Und manche, da reicht wirklich ein halber Satz oder ein Blick und wir sind sofort auf 180. Das ist die eine Sache. Das heißt, meine eigene Persönlichkeit. Und das zweite ist, dass dann der noch aktivere Teil, gibt es eine Möglichkeit, diesen Konflikt, dieses Problem zu lösen, zu entschärfen oder in anderer Weise zu verändern. Im Allgemeinen stellt man in der Mediation sehr häufig fest, gibt es ein Problem hinter dem Problem. Es ist nicht das offene Fenster im Büro, wo der eine sagt, mir ist zu kalt und der andere sagt, Mensch, lüfte doch endlich mal. Mhm. Da stehen ganz andere Dinge dahinter. Und die Mediation ist geeignet, selbstverantwortete Menschen selbstständig auch zu Lösungen finden, also die nicht von außen aufoktroyiert werden, sondern dass zwei oder mehrere Menschen unter Anleitung und zur Hilfe und Hilfestellung eines Mediators, der das Ganze moderiert oder mal einen guten Impuls gibt, eigenverantwortlich zu einer Win-Win-Lösung kommen. Das wäre sozusagen der zweite Punkt. Das heißt, das aktive Angehen und Verändern der Situation. Und das kann auch durch Mediation sein. Mhm.
Ja, also wie du sagst, während du jetzt geredet hast, muss man natürlich auch feststellen, was ist es denn? Also was mich dann damals gestört hat, ist, was dahinter steckt, ist einfach, dass man dadurch, dass man vorher nicht vorbereitet wird, nicht die gleichen Voraussetzungen hat fürs Gespräch, weil du ja nicht weißt, was dein Vorgesetzter von dir möchte und dass du dann eben das Gefühl bekommst, dass du dir nicht auf Augenhöhe begegnest. Ja, genau. Das ist so das Gefühl dahinter, um zu sagen, okay, der nimmt mich anscheinend nicht richtig ernst, weil ich darf hier jetzt antreten quasi und ich weiß nicht, um was es geht. Also ich muss das dann spontan entscheiden, wogegen er sich das schön, die Argumentation dann auch zurechtlegen kann. Und das ist in meinen Augen halt keine faire Gesprächsführung.
Also absolut richtig. Wir haben es hier zum einen allein durch diese Vorgesetzten, Untergebenen oder Mitarbeitersituationen mit einer asymmetrischen Gesprächsebene zu tun. Das ist was völlig anderes, als wenn ich Herrn Müller, den ich gar nicht kenne, auf dem Parkplatz begegne und wir uns über den Parkplatz streiten. Das ist eigentlich eine symmetrische Gesprächsebene. Das ist zum einen, ich habe hier dieses Hierarchieverhältnis und zum anderen, du hast es eben noch richtig gesagt, er kommt mit Herrschaftswissen, er kann sich auf das Gespräch vorbereiten, er hat möglicherweise Informationen bereits vorliegen, die dir noch nicht vorliegen, die du also in der Bewertung nicht einfließen lassen kannst. Und damit ist er in einer wirklich privilegierten Situation. Bei dir löst es oder kann es das Gefühl der auslösen, ich werde hier nicht wertgeschätzt, ich werde hier nicht respektiert, sondern ich werde hier als kleines Licht vorgeführt. Ich werde auf der Bühne mit dem Nasenring durch die Manege gezogen. Und das löst natürlich entsprechende, ja, ungute Reaktionen im Körper aus oder greift auch auf Referenzerlebnisse zurück, die du vielleicht in der Vergangenheit schon mal hattest, was natürlich die emotionale Aufwallung, möchte ich es mal nennen, noch mehr beschleunigt.
Ja. Ja, also eine Gesprächsführung unter diesen Voraussetzungen ist halt schwierig, weil ich war damals im Bereich Export, also durchaus eine qualifizierte Tätigkeit, auch einen bestimmten Rang in der Firma. Doch es ist dann meistens so, wenn du dann angesprochen wirst auf irgendeinen Vorgang, der mit Terminen und der mit Konditionen zu tun hat, dann könntest du die Sachen ja gar nicht beantworten, ohne irgendeine Akte vor dir liegen zu haben. Und deswegen warst du da quasi immer gleich, also sofort durch diese Vorgehensweise in der Defensive, weil er hat dir natürlich Daten hier vor den Latz geknallt und du hast eigentlich die einzige Möglichkeit gehabt, um zu sagen, okay, das müsste ich jetzt nachschauen, weil ich habe natürlich nicht von allen Verkaufsvorgängen alle Daten im Kopf und alle Termine im Kopf. So, das heißt, du hast eigentlich von vornherein schon irgendwo ein bisschen dicht gemacht, weil du warst in der Defensive und du konntest eigentlich gar nicht viel so spontan dazu sagen, weil wie gesagt, es ging meistens ums Eingemachte, um irgendwelche speziellen Vorgänge. Die hättest du sowieso gar nicht beantworten können, ohne eine gewisse Vorbereitung zu haben. Von daher ist natürlich das Ding schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die Positionen, glaube ich, auch klar sind, ne?
Also wenn wir da jetzt wenn ein solcher Fall Gegenstand einer Mediation werden würde, ich gehe einfach mal ganz ohne jegliche die sonstigen Phasen der Mediation hinein. Hier würde man zum Beispiel auch mit dem Mittel des Perspektivenwechsels arbeiten. Immer vorausgesetzt, dein Chef will natürlich eine Mediation und ist diesen Dingen gegenüber offen, weil das Prinzip der Freiwilligkeit ist eins der wichtigsten Prinzipien der Mediation. Ohne Freiwilligkeit geht gar nichts. Mhm. Gut, das setzen wir jetzt voraus und wir sind im Mediationsprozess drin. Würde man hier zum Beispiel Perspektiven eben immer fragen, sagen Sie mal, wenn Sie sich jetzt in die Rolle von Silvia hineinversetzen, gleiche Situation, wie würden Sie sich denn da fühlen? Und das ist etwas, man kann Menschen 100 Mal sagen, pass mal auf, das ist so und so. Dieses selbe, wissen wir selbst, dieses innerliche Erleben einer Situation, sowohl intellektuell als auch emotional, löst ganz andere Prozesse aus im Verstehen und im Erkennen als, wie gesagt, das reine Erklären einer Lage.
Ja.
Das wäre zum Beispiel etwas. Ja. Oder können Sie sich vorstellen, was das bei Silvia auslösen würde?
Mhm.
Also es geht hier nicht in die Mediation, ist nicht drückt sich nicht dadurch aus, dass der eine dem anderen Vorwürfe macht. Das mag ganz am Anfang, wenn das Thema beleuchtet und betrachtet wird und sozusagen der erste Frust einmal raus muss, was auch völlig in Ordnung ist, wir Menschen sind emotionale Wesen, mag das mal in Ordnung sein. Aber im weiteren Verlauf des Mediationsprozesses sollten die Medianten wirklich zu einer Situation kommen, wo sie eigenverantwortlich, selbstständig an einer Lösung arbeiten, auch definieren, was haben sie gegenseitig an Bedürfnisse. Das wäre in dem Fall zum Beispiel jetzt das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach fairem Umgang miteinander. Und was können wir gemeinschaftlich tun, damit wir diese Situation zukünftig besser gestalten? Am Beispiel hier wäre das, du bekommst vielleicht vorher eine E-Mail, wo drin steht, das Thema so und so, es geht heute um die Lieferung von A nach B. Warum oder gibt es da derzeit Schwierigkeiten? Dann kannst du dich in den Sachverhalt einlesen, die Daten mitbringen und entsprechend auf die Antworten reflektieren.
Ja, wie du das sagst, kann ich nur bestätigen. Also ist bei mir im Stressmanagement genauso. Den Unterschied macht natürlich die persönliche Betroffenheit. Ne? Wenn dir jemand erzählt irgendeinen Sachverhalt und du schaust von außen zu und du bist gar nicht selber betroffen, weil du nicht in diesem Gespräch mit beteiligt bist, dann kannst du natürlich sagen, okay, ist nicht so schlimm. Was natürlich denjenigen, der persönlich betroffen ist, noch mehr in Rage bringt, weil er natürlich möchte, dass der andere diese Situation versteht. Ne? Also die persönliche Betroffenheit macht tatsächlich den Unterschied, wie stark das Erleben dann ist. Und es war halt damals so, genau, dass ich da selber angesprochen wurde. Von daher, aber ist es denn so, Thomas, dass du bist Mediator, aber ist es denn auch so, dass du in solchen Fällen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich bin jetzt tatsächlich in dieser oder dieser Lage und das ist ein Konflikt, dass ich eine Beratung bekommen könnte, um zu sagen, okay, versuch mal so und so, bevor wir dann an die Mediation gehen, oder ist es eher jetzt nicht, was zu deinem Bereich gehört? Das heißt, kommst du immer mit ins Spiel und müsste man das dann also quasi offiziell anleiern und müsste damit, wie du sagtest, auch der andere Gesprächspartner bereit ist mitzumachen? Oder machst du auch eine Konfliktberatung quasi für eine Seite, der du dann rätst, das in irgendeiner Form anzugehen?
Also dann wäre es im letzteren Fall keine Mediation. Ich sage mal, ja. Eine klassische Situation ist, Nachbar A liegt mit Nachbar B im Streit. Nehmen wir mal eine ganz klischeehafte Situation. Nachbar A weiß um das Mittel der Mediation und sagt, Mensch, das würde ich gerne machen, nimmt mit mir Verbindung auf. Entweder hat er mit seinem Nachbarn B bereits gesprochen und sie kommen gemeinschaftlich und sagen, wir kriegen das alleine, wir beide kriegen das nicht hin. Wäre hier eine Mediation für uns sinnvoll? Oder einer lässt sich mal beraten. Ich mache es, und das machen auch meine Kolleginnen und Kollegen so, zumindest überwiegend, dass das Informationsgespräch grundsätzlich auch kostenfrei ist natürlich. Mhm. Das erklären mal den Prozess, wie läuft Mediation eigentlich ab? Mit was habe ich es da eigentlich zu tun? Entweder ist die zweite Konfliktpartei bereits mit dabei. Oder ich werde autorisiert, mit dieser Verbindung aufzunehmen und zu sagen, ja, Nachbar A möchte gern mit Ihnen zum Thema Maschendrahtzaun, ganz alte Klischee zu nehmen, eine Mediation durchführen. Können Sie sich das auch vorstellen? Wären Sie dazu bereit? Also das Thema Freiwilligkeit abzuklären und was soll Mediation eigentlich bedeuten, welche Phasen durchlaufen wir und was soll eigentlich auch das Ziel sein? Das ist ganz wichtig. Losgelöst davon, das Thema Konfliktmanagement, dazu biete ich natürlich auch zu sagen, wenn man sagt, Mensch, ich möchte mit Konfliktsituationen im Allgemeinen deutlich robuster umgehen, ich möchte mich davon nicht mehr so triggern lassen, wie kann ich meine Sichtweise von Dingen verbessern? Das kann man in Seminaren machen, das kann man aber auch mit Einzelcoachings machen, um den Einzelnen zu in seinem Konfliktmanagement zu verbessern.
Mhm. Das heißt, du bietest Seminare an zu allgemeinen Konfliktbewältigung.
Richtig. Oder? Einfach mal die Frage stellen, was sind Konflikte überhaupt? Wie äußern sich Konflikte? Dann aber auch ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist für mich eigentlich sogar der wichtigste, ich entscheide selbstständig, ob ich einen Konflikt annehme und welche Wirkung er bei mir hat. Wenn A zu B du Depp sagt, was ja in unserem Sprachgebrauch eine Beleidigung darstellt, glaube ich, dass B in der Lage ist zu sagen, das nehme ich als Beleidigung gar nicht wahr. Ich lasse mich davon nicht triggern und es ist kein Automatismus. Und dieses Bewusstsein, dass ich selbstverantwortlich bin, dass ich Herr und Gestalter sozusagen meines eigenen Lebens und auch meines eigenen Gemütszustandes bin, ja, das ist, glaube ich, das A und O in der gesamten Betrachtungsweise. Und dann natürlich eins, ich sage immer, es gibt einen Werkzeugkoffer der Kommunikation. Das ist zum Beispiel dieser Perspektivwechsel. Das sind das aktive Zuhören, das sind viele andere Dinge, die ich dann für mich im Zweifelsfall in einer Konfliktsituation nutzen kann, um besser und für mich vor allen Dingen gesünder damit umzugehen.
Das denke ich, Kommunikation ist der Schlüssel. Also das heißt, man kann bei dir lernen, wie man das dann am besten angeht und hat dann so bestimmte Vorgehensweisen, sage ich mal, Fragestellungen, wie du sagst, aktives Zuhören und so, wo man lernen kann, damit besser umzugehen.
Richtig. Also niemand in unserer Zunft, möchte ich mal sagen, wird sagen, sie werden danach keine Konflikte mehr haben. Wir leben, ich glaube, selbst wenn jemand auf der einsamen Insel mit sich alleine lebt, hat er möglicherweise einen Konflikt irgendwann mit sich selber. Ja. Also deswegen, aber ich lerne, mit Konflikten besser umzugehen und mich von denen nicht runterziehen zu lassen oder mich vielleicht sogar in meiner Persönlichkeit zerstören zu lassen.
Ja, verstehe. Dann sind das aber meistens, also die Leute, die zu dir kommen, sind meistens, die haben dann meistens berufliche Themen oder kann man das so nicht sagen? Oder ist auch wirklich oft der Nachbar mit seinem Zaun oder so?
Also die Mediation erstreckt sich auf ganz viele Bereiche. Einmal im privaten Bereich natürlich die Nachbarschaftsmediation. Erbrechtsprobleme, die wir ja durch diese Erbengeneration ja auch zukünftig immer mehr haben werden. Es gibt natürlich der Bereich der Familienmediation, das heißt die klassische Scheidungssituation, wo Menschen, die sich einst in hohem Maße geliebt haben, inzwischen mit demselben Grad an Verbitterung oder Abneigung miteinander zu tun haben. Oft sind ja noch Kinder im Spiel. Das heißt, wie kann ich hier die Situation so gestalten, dass beide vernünftig und sachgerecht miteinander umgehen können. Aber auch der Bereich der interkulturellen Kommunikation, da sind wir, das heißt, wenn Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Kultur- und Herkunftsbereiche haben und natürlich der Bereich gewerbliche Mediation, das heißt, der Kollege, das berühmte offene Fenster, Umgang mit Führungskräften, wie wir eben gesprochen haben, aber auch hin zu, wie gehen Firmen miteinander um? Auch Firmen nutzen inzwischen die Mediation als Mittel, Konflikte oder Streitigkeiten kostengünstiger und auch teilweise ohne Öffentlichkeitstransparenz, weil man es einfach nicht auf die Bühne kriegen möchte, zu lösen. Bis hin natürlich, aber das ist natürlich die extremst hohe Kunst, die Mediation zwischen Staaten, was so ein Mittel der Diplomatie unter Umständen noch ist. Ja. Also wie gesagt, es gibt der private, genau wie der gewerbliche Bereich, sind große Anwendungsfelder für Mediation.
Ja, das sollte man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, wie du sagst, also eine Mediation. Ich glaube, Leute schrecken auch davor zurück, weil sie sagen, ja, das kostet ja was und vielleicht kann ich es doch auch selber lösen, aber es wäre immer noch günstiger als eine gerichtliche Auseinandersetzung. Trotzdem glaube ich, der Punkt ist der, ab wann, ich glaube, das ist die Überlegung von jedem so, dass er sagt, ja, okay, ich habe jetzt hier einen Konflikt und auch mit meinem Nachbarn und der geht schon jahrelang. Aber es ist immer so auf einer Ebene, vielleicht kocht es mal kurz hoch, dann ist es wieder so die gleiche, wieder zurück, ne, so die Ebene. Ab wann ist denn der Zeitpunkt, wann oder ein guter Zeitpunkt für eine Mediation? Wann ich selber merke, ich komme gar nicht weiter oder es belastet mich so. Wie siehst du das? Welche Leute kommen zu dir? Was sagen die dann? Wie lange haben die gebraucht oder bis die mal sich entschließen konnten, das tatsächlich auch jemandem zu erzählen? Weil es ist ja auch immer so eine Hürde.
Also, wie du gerade richtig sagst, es ist nicht der Gedanke, der am zweiten Tag eines Konfliktes, der ja auch wächst. Ein Konflikt entwickelt sich ja auch in Breite und Höhe, möchte ich mal sagen. Sondern das ist etwas, wenn wir vergeuden unsere Lebenszeit auch mit Konflikten. Und es ist unbefriedigend, es ist unschön. Im Allgemeinen möchte der Mensch ja auch in Frieden mit seinen Mitmenschen leben. Allerdings natürlich nicht um jeden Preis. Das ist auch völlig richtig. Also sonst hätten wir nur Herrscher und Unterdrückte und das möchte ja auch niemand. Das zum einen und zum anderen, irgendwann kommt der Gedanke, klar, kann ich eine gerichtliche Auseinandersetzung, ein Urteil generieren lassen. Ein Urteil bedeutet immer, einer gewinnt, einer verliert. Und selbst in einem Vergleich, ja, es ist meistens ein Kompromiss, der beide Seiten nicht befriedigt, der insbesondere die Bedürfnisse und Interessen der entsprechenden Partei nicht befriedigt, sondern nur eine Sachlösung unter Umständen bringt. Und deswegen kommen dann Menschen zu Mediatoren. Den finanziellen Aspekt muss man auch sagen, gerade wenn Gerichtsverfahren mehrzügig werden, können die Kosten zum einen ja wirklich extrem wachsen. Mhm. Und die Zunft der Anwälte ist natürlich logischerweise auch mandatsorientiert oder mandantenorientiert. Das heißt, ich als Mediator bin allparteilich. Ich stehe auf niemanden Seite, kann aber die Position der entsprechenden Parteien nachvollziehen und auch im möglichen Fall auch mal artikulieren. Wenn eine Seite vielleicht nicht so kommunikationsstark ist, gibt es ja auch, der eine redet wie ein Wasserfall, der andere kriegt kein Wort raus, dass ich sage, wenn ich es in Worte übersetzen würde, würde es das bedeuten. Das heißt, hier haben wir Situationen, wo eine Mediation auf jeden Fall zielführend ist und ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt Vereinbarungen, ja, vom Handschlag, man gibt sich die Hand bis hin zu gesetzlich vorgeschriebenen notariellen Übereinkünften, Verträgen. Es können auch zu bestimmten Momenten der Mediation externe Dritte, zum Beispiel Anwälte, hinzugezogen werden, weil der Mediator, die Mediatorin dürfen ja keine Rechtsdienstleistung betreiben, also ja keine Anwälte, sondern hier würde man dann einen Anwalt oder eine Anwältin dazu nehmen und sagen, ist das juristisch so machbar und wie müssen wir das auch in eine Schriftform bringen, dass es auch hinterher Bestand hat. Also das Ergebnis einer Mediation soll nicht eine Absichtserklärung sein, die nach zwei Tagen bereits wieder vergessen ist.
Mhm. Du sagtest gerade, du bist da nicht parteilich.
Ja, oder ich bin allparteilich.
Oder allparteilich. Du hast aber einen Auftraggeber, oder der auf dich zukommt, oder sind es dann beide?
Es ist, machen das viele Kollegen, Kolleginnen und ich natürlich auch so, dass die Medianten dann als Gesamtschuldner auftreten.
Mhm, okay, das macht Sinn. Ja.
Das macht Sinn. Wo es etwas anders ist, ist, wenn wir eine Firmenmediation haben zum Beispiel, dann ist sozusagen die Firma der Auftraggeber, was aber trotzdem nicht bedeutet, dass ich dann sozusagen der verlängerte Arm der Firma bin.
Mhm. Okay, finde ich ganz wichtig. Ja.
Das muss von vornherein klar sein, wenn das nicht geht. Und er sagt, ich möchte aber, dass sie das sozusagen das Ergebnis bereits vordefiniert wird zu unseren Gunsten. Der Mediator, die Mediatorin davon die Finger lassen, das hat nichts mit Mediation und dem Kern und Grundgedanken.
Dann wärst du für die Eckpunkte ja schon festgelegt und könntest gar nicht in der Weise frei handeln, wenn du jetzt quasi schon irgendwelche fixen Vorgaben hättest. Aber interessant, Thomas, was mich noch interessieren würde, kannst du noch irgendwas dazu sagen, wie zum Beispiel so eine Zielsetzung aussehen könnte? Also wie du sagst, das wird natürlich dann festgeschrieben, aber wie könnte denn so eine Zielsetzung aussehen, wenn einer tatsächlich Wollen wir ein Beispiel nehmen von den Nachbarkeitsstreitigkeiten und der sagt, es geht jetzt gerade um die Grenze oder irgendwie was?
Die Grenze, wenn man über die, dass man sagt, man lässt, nehmen wir ein anderes Beispiel raus, wir lassen einmal das Grundstück, die jeweiligen Grundstücke nochmal vermessen, ob das wirklich so korrekt ist, wie die Grenzführung ist. Wir einigen uns gemeinschaftlich vielleicht auch in einer Art von Zaun oder Abtrennung. Da wollen wir auch gemeinsam miteinander reden. Wir wollen sicherlich keine Mauer bauen oder Stacheldrahtzaun, sondern wir machen vielleicht eine schöne Holzabtrennung, die von beiden Seiten her auch ästhetisch zu betrachten ist. Wir sehen zu und verabreden das auch, dass wir zweimal im Jahr den Farbtopf gemeinsam schwingen und diesen Zaun nochmal streichen zum Beispiel als gemeinschaftliche Arbeit. Es geht hier nicht, es geht bei der Mediation nicht darum, eine Position durchzusetzen, sondern zu sehen, inwieweit ich meine Bedürfnisse, meine Interessen verwirklicht bekomme und das natürlich auch in Abstimmung mit dem jeweiligen anderen. Es geht hier nicht darum, den anderen kaputt zu machen, 100% durchzukriegen, sondern wir legen unsere Bedürfnisse, unsere Interessen gegenseitig offen, machen das klar und schauen dann nach Möglichkeiten, wie wir das Problem oder diese unsere Interessen befriedigen oder lösen können. Ich versuche nicht mit Gewalt eine singuläre Position durchzusetzen. Das führt meistens nicht weit.
Ja.
Weil wenn wir auch mal einen Schritt zurückgehen, gerade in der Phase, wo es um Erarbeitung von Lösungsoptionen geht, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, so Brainstorming, würde ich sagen, wie können wir eigentlich diese Geschichte lösen? Man glaubt gar nicht, wie fantasiereich Menschen auf einmal sein können, wenn auch dieser emotionale Druck weg ist, dem anderen es jetzt auf Deutsch gesagt, mal richtig heimzahlen zu müssen. Oder hier, ich werde hier ständig über den Tisch gezogen. Wenn das auf einmal weg ist und sagen, wir lösen jetzt das Problem und gucken alles, was rechtlich und sag mal, realpraktisch möglich ist, da schauen wir jetzt mal drauf. Man glaubt nicht, zu welchen hervorragenden Lösungen Menschen da kommen.
Ja, wie du sagst, also es funktioniert natürlich nur, wenn es eine Win-Win-Situation ist und es ist ein Einigungsprozess. Wollen wir mal festhalten, genau, es ist ein Einigungsprozess und da wird festgelegt, dass die Zielsetzung, wie es für beide passt, aber es wird dann halt auch festgelegt und fixiert schriftlich, damit es verbindlich wird für beide. Na, und damit auch wirklich nachher Ruhe ist. Also
das ist übrigens schon zu Beginn der Mediation, wenn wir eine Mediationsvereinbarung machen, ist es sehr angeraten, das Ganze schriftlich zu machen, dass alle wissen, an welchen Grundsätzen orientieren wir uns, bis hin und die Unterschrift und ein Blatt Papier, auch in unseren Gesellschaftskreisen, impliziert natürlich eine besondere Verbindlichkeit. Wenn ich etwas unterschreibe, dann committe ich mich da nochmal besonders dazu, das einzuhalten und sage nicht morgen früh, das ist mir egal.
Hat auch den Vorteil genau, dass Leute, die ein bisschen schwächeln mit ihrem Gedächtnis, dann, dass man denen das dann hinterher noch Wochen, Monate später präsentieren kann und kann sagen, hier hast du das unterschrieben, da warst du doch einverstanden. Ne?
Ja, was hat sich geändert? Was ist jetzt gerade passiert? Es soll ja kein Vorwurf sein, dachte, aber du hältst dich hier nicht an Verträge, sondern was ist denn gerade passiert, dass du jetzt hier nicht mehr so dahinter stehen kannst? Vielleicht ist das ja gerade auch ein innerer Prozess, der bei dem oder bei derjenigen abgegangen ist. Ja, aber wie gesagt, es dient der Verbindlichkeit und es macht auf jeden Fall Sinn.
Aber gibt es denn auch Leute, Thomas, die dann hinterher nochmal kommen? Also tatsächlich, die Zielvereinbarung ist gemacht und das Ding ist umgesetzt und eigentlich ist dein Part erledigt und die kommen dann nochmal, weil irgendwas nicht passt oder nach einem halben Jahr, weil sie sagen, nee, doch nicht. Gibt es sowas?
Das kann durchaus passieren. Zum einen macht es generell Sinn, eine Vereinbarung mal zu evaluieren. Zu sagen, ist das, worauf wir uns hier und Sie sich insbesondere geeinigt haben, miteinander, ich bin ja nur derjenige, der das moderiert hat, hat es sich bewährt oder gibt es Dinge, die sich zum Beispiel auch im Rahmengeschehen verändert haben, wo wir nochmal nachsteuern müssen. Wichtig ist aber der Kerngedanke, dieser Einigungsgedanke, uns miteinander zu verständigen. Der wird uns auch dazu führen, diese veränderte Situation nochmal erfolgreich zu lösen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Natürlich können immer Situationen entstehen, wo das Ganze dann Makulatur wird. Das sind aber die geringsten Fälle. Menschen, die sich einmal auch verständigt haben, miteinander auch, und das kann auch in einer Mediation sozusagen ihr Innerstes mal nach außen gekehrt haben. Was treibt mich eigentlich an? Was triggert mich eigentlich? Die gehen zukünftig ja anders miteinander um. Auch das ist eine große Chance der Mediation.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man einmal gelernt hat, miteinander zu sprechen, dann fällt einem das ja auch leichter. Oder das
Ja.
Verständnis für den anderen zu entwickeln. Thomas, ja, also interessantes Thema. Ich werde natürlich auch deine Homepage in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht möchtest du noch mal kurz sagen, ob es gerade irgendein besonderes Angebot gibt für dich, gerade was Seminare betrifft oder auch sonst und wie man mit dir Kontakt aufnimmt, was der Prozess ist, gerade für dein Erstgespräch.
Ja, einmal natürlich meine Homepage mediation-tietze.de, wo ich auch einiges zum Thema Mediation steht. Wenn man sagt, ich will mich damit mal beschäftigen, mal nachlesen, was gibt's da überhaupt? Und ansonsten mit mir Verbindung aufzunehmen. Es wird im nächsten Jahr einige Seminare sind zumindest vorgeplant, aber aufgrund der Pandemiesituation wissen wir ja derzeit nicht aktuell, ob die auch dann realisiert werden können. Es gibt die Möglichkeit auch einer Online-Mediation, wenn man sagt, wir können einander derzeit aus verschiedensten Gründen nicht treffen, kann man prüfen, ob auch eine Online-Mediation möglich ist. Also einfach Verbindung aufnehmen. Wie gesagt, das Erstgespräch ist grundsätzlich natürlich auch kostenlos, dass man mal abprüft, ist das ein Fall für uns, kann man das als Mediationsprozess laufen lassen? Ist da möglicherweise etwas notwendig, was außerhalb meines Tätigkeitsbereiches liegt. Ja, ich denke, Fragen, das ist das A und O. Ich sage mal, es gibt diesen schönen Satz, sprechenden Menschen kann geholfen werden und deswegen sage ich, Verbindung aufnehmen, Fragen, Antworten bekommen und sehen, was man daraus macht.
Siehst du, das hört sich doch gut an. Also in Zweifel bei Thomas anrufen und mit ihm besprechen, ob das eigene Anliegen, ob das möglich ist. Thomas, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst und möchte mich herzlich bedanken.
Ja, also ich sage danke, dass ich auch mal das Thema Mediation, was mir auch neben, sagen wir, der gewerblichen Tätigkeit ein sehr persönlich wichtiges ist, einmal so vorstellen durfte. Ja, und danke für dieses herzliche Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Super. Bis bald, Thomas. Ciao.
Danke, Silvia. Tschüss.
Ja, und dann habe ich an der Stelle noch einen Hinweis. Und zwar auch Thomas hat einen eigenen Podcast mit dem Namen Wechselzone des Lebens. Da ruhig mal reinhören. Und ich habe zum Beginn des neuen Jahres auf meiner Homepage einen gratis Stress-Selbsteinschätzungsbogen, weil ich immer wieder gefragt werde, wann ist es tatsächlich zu viel? Wann sollte ich denn was tun? Wann sollte ich aktiv werden? Und dieser Stress-Selbsteinschätzungsbogen dient dazu, da klarer zu sehen, die Stressbelastung und damit verbundene Stressgefährdung genauer einzugrenzen, um zu sehen, ob die Ampel noch auf grün, gelb oder gar schon auf rot steht. Und es gibt eine Voreinkündigung, denn ab 22. März startet mein Online-Kurs, wie du deine kraftzentrale Unterbewusstsein nutzt. Das ist ein 6-wöchiger Online-Kurs mit Videos, Audios, Zoom-Meetings, also mit meiner ganzen Unterstützung und Begleitung. Und ich teile da mein ganzes Wissen, wie man diese 80% Unterbewusstsein tatsächlich nutzen kann für verschiedenste Anwendungsgebiete, aber auch um einfach dieses riesige Potenzial und die eigenen Ressourcen richtig nutzen zu können. Also notiere dir das schon mal. Der 22. März, da starten wir. Und wenn du dich jetzt schon anmeldest, dann gibt es natürlich Frühbucher-Tickets. So, das war's für heute. Wenn dich das noch mehr interessiert, dann bleib einfach dran und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du mir schreibst oder mir eine gute Bewertung dalässt und auch beim nächsten Mal wieder reinhörst, denn das Leben kann so schön sein ohne Stress.